The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge, liebe Faces. Wir haben heute einen DDR-Fall für euch, dessen Aufklärung wirklich ein bisschen ungewöhnlich war. Aber Achtung, es geht um Kinderopfer. Wenn das also nichts für euch ist, dann die Folge einfach mal auslassen. Das heißt, wir brauchen noch den Hatti. Hi, Hatti.
Hallo, guten Morgen. Ja, Aufnahme läuft, klappt. Nach diversen Anläufen, Software nicht gestartet, MacBook konnte nicht geladen werden. Also heute war irgendwie alles schräg. Helki hat wenig geschlafen, weil sie sehr, sehr lange Zeit im Zug verbracht hat. Warum ist egal, aber es war nicht geplant, ne?
Nee, es war nicht geplant, aber man kann sagen, es lag tatsächlich nicht an der Bahn. Also ich möchte das hiermit betonen. Ja. Wenn ich im Zug saß, aber es lag nicht an der Bahn.
Es gibt halt manchmal Umstände, warum auch die Bahn Verspätung hat, wenn sie nicht schuld ist. So, Ich möchte auf den letzten Fall mal zu sprechen kommen. Wir haben ja das letzte Mal endlich, nachdem wir es 100 Mal gesagt haben, ein Krimi-Rätsel ins Leben gerufen. Leider haben wir gar keine Antwort gekriegt. Also ich weiß nicht, ob wir zu den True Crime Podcasts in Deutschland gehören, den keiner mehr hört. Das Problem ist, egal wo wir gelistet sind, ob Spotify, Audible, Amazon, RTL, Apple Podcast, wir haben nirgends die Möglichkeit, eine Statistik aufzurufen, wie viele Leute den Podcast abrufen und hören. Das geht leider nicht. Da sind diese ganzen Anbieter sehr, sehr verschwiegen drin. Keine Ahnung, ob die das nicht wollen. Also, es wäre total lieb, wenn die Hörer einfach mal uns über Instagram oder über, wie heißt deine Lieblingssoftware? Mastodon? Ich muss da gerade überlegen.
Genau.
Mastodon oder einfach mal in den Blog einfach mal schreibt, hallo, wir leben noch, wir wurden nicht zerstückelt oder so. Wäre das mal ganz cool und dann könnt ihr euch auch gerne dann an dem Krimi-Rätsel beteiligen. Es gibt heute auch wieder ein Krimi-Rätsel. Das letzte Krimi-Rätsel wurde nicht gelöst oder wir haben keine Hörer mehr, ich weiß es nicht. Ich werde das Krimi-Rätsel vom letzten Mal auch nicht auflösen. Vielleicht werde ich es im halben Jahr nochmal in den Raum werfen. Genau, alles klar. Und von daher.
Also ich kann dir aber zumindest sagen, dass wir beim Podcast Addict 2700 Abonnenten haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese Abonnenten uns auch hören oder ob die einfach nur abonnieren. Aber zumindest da haben wir ein paar.
Das kann man sehen in der App?
Das kann man sehen in der App, ja. Das ist tatsächlich so, wenn ich da
2000?
Ja, weil ich
2000 Hörer? Ja. Da können wir ja, da können wir schon bald ein Stadion füllen. Können wir ja schon mal live gehen. Möchtet ihr, dass wir nach Berlin ins Stadion kommen? Hilfe, nicht, dass wir nächste Woche 10.000 denken. Also ich weiß, wir waren mal, wir hatten mal knapp 5.000, das weiß ich. Das konnte ich irgendwann mal über diesen Feedburner von Google abrufen, der auch irgendwann eingestellt wird. Und dann haben wir ein ganz großes Problem, weil dann brauchen wir einen neuen RSS-Feed. Deswegen immer Spotify, Audible oder Amazon hören oder RTL Plus, damit ihr mal mitkriegt, falls ihr mal sowas wie Podcast Addict habt oder eine andere Podcast-App, dass ihr einen neuen RSS-Feed kommt, weil ich meine, Google will diesen Feedburner einstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, es gibt am Ende dieser Podcast-Folge ein neues Krimi-Rätsel. Das habe ich mir ausgedacht und wie gesagt, das letzte Krimi-Rätsel lösen wir mal nicht auf. Vielleicht haben wir es im halben Jahr nochmal mit drinne. DDR-Fall, hatten wir schon mal so 2-3 Stück, hatten wir hier. Aber bevor wir in den Podcast steigen, ich möchte gerne was empfehlen. Nix für Helki.
Na dann, schieß los.
Nix für Helki, weil Helki ist kein Netflix-Gucker.
Das ist richtig.
Es ploppte jetzt die Woche eine neue Doku bei Netflix auf. Und zwar geht es um den Serienmörder David Berkowitz, genannt auch Son of Sam Tapes. Da gibt es eine neue Doku auf Netflix. Ich habe sie angefangen und ja, ist ganz nett. Es wird dazu von uns keine Podcast-Folge geben, weil das war nämlich das Erste, was ich gemacht habe. Gibt es da schon eine Podcast-Folge zu? Ja. Bei RTL gibt es schon eine deutschsprachige Podcast-Folge dazu. Von daher wird es das von uns nicht geben. Ich weiß gar nicht, kennst du den, David Berkowitz?
Ja, den kenne ich und ich bin ja der festen Überzeugung, Face of Death haben den auch gepodcastet. Nicht zu meiner Zeit, aber relativ am Anfang.
Ja,
meine ich.
Ist schon so lange
her. Hast du mal durchgeguckt? Also ich bin da eigentlich ziemlich überzeugt, dass ihr den behandelt habt. Das ist schon viele, viele Jahre her, wo ich noch Zuhörende war und nicht selber hier die Dinger geschrieben habe. Ja, der ist ja ziemlich bekannt. Und deswegen zu langweilig für uns. Nein, aber echt, zu populär, sagen wir es mal so.
Haben wir das schon gemacht? Ich bin mir... Ja gut, das sind
halt... Da würde ich dir dann auch nichts Neues erzählen. Das wäre auch für dich langweilig.
Ja, keine Ahnung. Kann ich dir glauben? Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei 140 Folgen oder 141 sind wir jetzt und von daher, ja, wenn es ältere sind, jetzt die nicht, also mit dir ist es ja nun so, wir haben ja eigentlich fast völlige Nischenprodukte, sage ich mal, also das, was jetzt nicht negativ ist, aber total unbekannte Fälle, sage ich mal so, ja, und wenn das schon 5, 6 Jahre her ist, ja, dann vergesse ich das und ich habe mich erschrocken, nächstes Jahr März gibt es diesen Podcast 10 Jahre. Ist krass, ne?
Das ist doch aber cool.
Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir uns da irgendwen einladen. Ja, wie heißt sie denn hier von Zeitverbrechen? Was sie ja leider nicht mehr macht. Sabine Rückert.
Ich meine, das Einzige, was konstant in diesem Podcast ist, bist du und ja, die Kriminalfälle.
Ja. Ja gut, du bist ja, also letztendlich, also das heißt, naja, konstant, ich meine, wir beide machen das glaube ich auch schon fast 2 Jahre, ne?
Ja.
Naja, wir haben uns ja auch gesucht oder gefunden, beziehungsweise ich hatte ja vor dir hatte ich ja 3, 4 andere, also ist dann halt aus privaten Gründen, aus gesundheitlichen Gründen alles auseinandergegangen und irgendwann dann beim letzten habe ich gesagt, so, alles klar, jetzt ist der Drops gelutscht, ich habe keine Lust mehr. Immer zu fragen, will der, bla bla bla. Und irgendwie kam dann eine Helgi so von hinten angetappert, hat dann irgendwann mal diesen Podcast gefunden und hat dann alles aufgeholt und hat alles nachgehört und stellte dann fest beim letzten Podcast, jetzt ist Ende. Und das war so ungefähr ein halbes Jahr und dann hast du bei wie hieß
Twitter das? War das noch.
X.
Heute wird dir das nicht passieren, weil ich nicht mehr bei, ja, damals war es noch Twitter, jetzt ist es X. Das. Da bin ich nicht mehr.
Ja, wir sind da noch, weil wir haben dort 600 Follower. Deswegen habe ich das
Ding. Aber das ist ja dein Bereich.
Ja,
ich schreibe Skripte, du machst so.
Ich mache immer nur, wenn eine neue Folge ist. Ansonsten gucke ich da auch nicht rein und lese auch nicht mit. Von daher, das ist mir alles völlig Latte. Aber wenn wir da 600 Follower von haben und dann noch 400, das immer noch lesen, alles gut. Ja, und dann nach einem halben Jahr kam die Helke und sagte, hey, was denn da los? Warum geht das hier nicht weiter? Und dann habe ich nur geschrieben, wenn du willst, dass es weitergeht, dann musst du mitspielen. Und du dann so, ja, und so ist dann die Helke hier eingestiegen, ja, und ich glaube, wir machen das, glaube ich, mittlerweile ganz okay, ganz gut, weil, ja, ich habe mich vorhin mal hingesetzt, so bekannte True Crime Podcasts, also wir tauchen dort nicht auf in Deutschland, definitiv nicht, da tauchen sehr, sehr ganz viele, viele bekannte Podcasts auf, ich nenne jetzt hier keine Namen, die in meinen Augen stellenweise sehr schlecht sind, meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, das hast du auch mal gesagt. Da sind bekannte
Podcasts. Ja, ich mag nicht, also ich höre schon auch ein paar große, aber ich mag nicht alle. Und tatsächlich, bei Frauenstimmen bin ich sehr wählerisch, sagen wir es mal so. Und ich mag diese ganzen, wir trinken und unterhalten uns über Podcasts nicht so sehr. Also,
ja, ich wollte gerade sagen, das weiß ich halt nicht, was die, worüber reden, weil ich höre es nicht. Ich habe früher immer ihr Zeitverbrechen gehört, höre ich aber auch leider nicht mehr. Weil Sabine Rückert hat leider aufgehört und die anderen, die machen es mit Sicherheit gut, aber ich hatte mich so an Sabine Rückert und an ihren Kollegen dran gewöhnt. Ich weiß, du hast ja auch gehört, Zeitverbrechen, ne?
Genau, die habe ich auch, die höre ich auch.
Ja, ich komme da nicht mehr rein, weil Sabine Rückert fehlt mir da so ein bisschen, aber Die hat, glaube ich, arbeitstechnisch irgendwie einen anderen Bereich übernommen, deswegen ist sie da raus.
Genau.
Und von daher bin ich da auch raus und ich höre eigentlich gar keinen True Crime Podcast. Ich höre mir dann den Blödsinn an, den Heiki mir empfiehlt. So Podcast ohne richtigen Namen. Und
meinst
so.
Du Porn?
Porn, ja, Podcast ohne richtigen Namen.
Genau.
Ja, das ist so wie Böhmermann und Schulz oder was ich total gerne höre, sind die Kaulitz-Brüder, auch total mega geil. Einfach so diese Laber-Podcasts, ne? Also ich höre,
das ist doch in Ordnung.
Ich höre gar keine Podcasts, die irgendwie themenbezogen sind. So, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel Hausmeisterei gemacht und ich weiß gar nicht, die Aufnahme läuft schon seit 10 Minuten. Ja, tut uns leid, muss da auch mal sein. Also wie gesagt, Ende des Podcastes gibt es ein neues Krimi-Rätsel und damit wir dieses Krimi-Rätsel starten können, denke ich einmal, wir hören den Fall erstmal hinein.
Am 29. November 1987 betritt der 12-jährige Sandro das Polizeirevier in Buchholz im Bezirk Pankow. Er ist schmutzig, seine Kleidung ist zerrissen und er weist einige Verletzungen auf. Mit dabei hat er den 19-jährigen Heiko und er stellt sich als den Mörder vom Maisfeld vor, der sich stellen will.
Ja, den Titel haben wir nicht so genannt, wir haben den Titel halt anders genannt, das habt ihr in der Überschrift gesehen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was die Heike immer ganz gerne macht. Sie ändert gerne mal die Namen, um die Personen zu schützen, was da mal so war. Aber wer Dr. Google befragt, ich weiß nicht, ob die im Netz auch die Namen verschleiert haben oder ob die real sind. Weißt du das? Sind die real da? Oder?
Genau, das war auch in dem Buch, was ihr in den Quellen findet, nicht kenntlich gemacht. Ob der Schreiber auch schon die Namen verändert hatte oder eben nicht. Deswegen habe ich einfach nochmal neue Namen genommen.
Ja, da die ganzen Interviews zum Fall, die es gegeben hat, mittlerweile im Ruhestand sind, haben wir das für okay befunden. Unser Blick in die Historie, das macht die Heike immer ganz gerne, ist heute auch ein wenig anders als sonst, aber hoffentlich dennoch interessant. Wir haben ja bereits einige Fälle aus der ehemaligen DDR behandelt, aber zur Erinnerung, offiziell gab es keine Kapitalverbrechen in der ehemaligen DDR und ganz, ganz wenig Kriminalität, beziehungsweise es wurde vielleicht wahrscheinlich totgeschwiegen, vermute ich mal so ein bisschen, du wahrscheinlich auch. Die offizielle Statistik für zum Beispiel Sexualstraftaten, die angezeigt wurden, lag 1988 bei 1091 Fällen. In der BRD waren es 11.404, also gut 10.000 mehr.
Durch Mädchen angezeigte sexuelle Übergriffe lagen bei 1 zu 6,5 und von Jungen bei 1 zu 10. Also aus 10 Übergriffen gab es eine einzige Anzeige in der DDR. Die Öffentlichkeit wusste davon allerdings dann gar nichts, denn die DDR projizierte sich ja gern als sehr kinderfreundliches Land. Da konnte es ja halt nicht sein, dass jährlich 1000 Kinder, die unter 14 Jahre waren, sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren. Die Dunkelziffer dürfte daher in beiden Teilen Deutschlands hoch gewesen sein. Es gibt dazu aber für die DDR halt keine Schätzungen oder irgendwelche Statistiken. Zudem ist der Vergleich auch mit Vorsicht zu genießen, da in beiden Teilen Deutschlands Delikte unterschiedlich eingestuft wurden.
Ja, jetzt gab es aber in der DDR laut Untersuchungen aus den 90er Jahren tatsächlich verschiedene Maßnahmen, Personen und Institutionen, die für Verbrechensvorbeugung verantwortlich waren. Und deren auf wissenschaftliche Basis erstellte Maßnahmen auch tatsächlich funktionierten. Es gab einen ganzheitliche gesellschaftsorientierten Ansatz. Einige Aspekte der Familienpolitik sorgten laut dem Aufsatz von Professor Dr. Robert Nordhoff ebenfalls dafür, dass es wenige Kriminalität auf Privatpersonen gab. Zum Beispiel waren Lehrer im engeren Austausch mit den Eltern und Kindern sowie Jugendlichen, wurden durch verschiedene Schulprojekte fast den gesamten Tag damit beschäftigt und die Freizeitgestaltung war preisgünstig.
Außerdem gab es Zeitungen wie zum Beispiel die ABC-Zeitung oder die Frösi oder den Trommler. Die sind ideologisch gefärbt gewesen, das ist schon richtig, aber die hatten halt auch verschiedene Themen, zu denen sie aufgeklärt haben. Wenn also Konflikte auftraten, wurden die meistens durch gesellschaftliche Gerichte gelöst, die eher erzieherische Maßnahmen als Lösung hatten. Geringe bis keine Arbeitslosigkeit trug ebenfalls dazu bei, dass weniger Kriminalität gab. Und interessant ist da, dass obwohl ja davon ausgegangen wurde, dass es im Kommunismus keinen Grund für Kriminalität gibt, es halt dennoch ein Studium zum Diplomkriminalisten in der DDR gab. Das wurde dann leider 1994 vom Berliner Senat abgeschafft.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Du kommst ja aus der ehemaligen DDR, ne? Und diese Frösi und der Trommler, kennst du diese Zeitung?
Also, ich habe die ABC-Zeitung gelesen, weil ich war ja noch in der Grundschule, als die Mauer fiel.
Ja.
Und die ABC-Zeitung und die Frösi gab es so bis 93, dann wurden die eingestellt. Die Frösi war halt ab 5. Klasse.
Ah, und der Trommler?
Fröhlich sein und singen, hieß
oh
das.
Oh Gott, Gott, alles. Ja, das ist so typisch. Ja, das ist so typisch.
Aber da gab es Zeug zum Basteln und Kreuzworträtsel und
ja, aber,
also jedenfalls
aber,
als Kind.
Aber die Übersetzung fröhlich sein und singen, das ist ja so typisch DDR, ne? Alles fröhlich, alles ist gut, alles ist heile, ja. Und der Trommler, sagt dir das auch noch was oder eher nicht?
Der Trommler, den habe ich zum Beispiel nicht, also den kann, mein Bruder hat den auch nicht gehabt, aber das war im Prinzip sowas für Jungs.
Ah, okay, alles klar. Ja, im Gegensatz nur BRD, wo es eine solche höhere Qualifikation nicht gab, das ist erst einige Jahre anders. Die Idee hinter der hohen Ausbildung war, dass durch das hochqualifizierte Personal Verbrechen schneller aufgeklärt werden sollten oder können und damit als Abschreckung wirken sollten.
Zu Sexualstraftaten gehörten laut Strafgesetzbuch der DDR seit 1968 folgende: Vergewaltigung, Nötigung und Missbrauch zu sexuellen Handlungen, sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, homosexuelle Handlung, Achtung, Erwachsener mit Jugendlichen, also Homosexualität an sich war kein Straffall, aber wenn die zweite Person minderjährig war, war es nicht legal. Sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit und unsittliche Belästigung. Hinzu kamen aber auch noch sadistisch motivierte Tötungs- und Körperverletzungsdelikte, fahrlässige Tötung während sexueller Handlung und die Störung der Totenruhe durch geschlechtliche Manipulation an einer Leiche.
In der DDR gab es dann bis in den 70er Jahren hinein kaum wissenschaftliche Untersuchungen zu den Gründen von Sexualstraftaten. Üblicherweise machte man für solche Fälle den schlechten Einfluss des kapitalistischen Auslandes wie Filme, Bücher, Musik verantwortlich. Hans Fröhlich veröffentlichte 1980 ein Buch zur Sexualkriminalität, in dem er allerdings gänzlich auf Klassenkampfthesen verzichtete. Er benannte unter anderem folgende Ursachen.
Also der hat sich dann wirklich mal auf die Wissenschaft bezogen und hat das Ganze, den anderen Schmarrn weggelassen und kam zu dem Schluss, psychische Erkrankungen im engeren Sinne, also Psychosen oder organisch bedingte Erkrankungen. Dann gab es Triebanomalie und Triebstörung, bestimmte Persönlichkeitsstörungen, Entwicklungsbesonderheiten und Störungen im Jugend-, aber auch im höheren Lebensalter, Opferverhalten, Alkoholkonsum und Gruppeneinflüsse. Also das alles kann Grund für Sexualkriminalität sein. Eine Untersuchung aus den 80er Jahren ergab dann, dass 75% der vorgefallenen sexualmotivierten Gewaltstraftaten nach Alkoholkonsum erfolgten, in der Kriminalistik als Zechenschlussdelikte bezeichnet.
Es gab aber auch andere. Es ist der 6. September 1986 in Blankenburg im Bezirk Pankow. Also das ist nicht das Blankenburg, was ich hier vor der Tür habe im Harz, das ist wohl noch ein anderes Blankenburg. Ein warmer Samstag, der
in Berlin halt.
Naja, genau, aber wir haben ja auch in Blankenburg. Ein warmer Samstag, der 10-jährige Dirk hilft an diesem Tag seinem Papa, das Dach der Familiendatsche winterfest zu machen. Am Nachmittag kommt eine befreundete Familie vorbei und sie fragt Dirk, ob er nicht mit zum Blumenfest nach Weißensee kommen möchte. Ein damals beliebtes Stadtfest entlang der Berliner Allee mit Musik, Rummel und Kultur.
Aber Dirk lehnt ab, ihm macht nämlich die Arbeit mit seinem Papa Spaß und er ist stolz auf die Reparaturarbeiten, die beide erledigen. Er ist so beschäftigt, dass er sogar den Pflaumenkuchen seiner Mutti stehen lässt, den er sonst immer sehr gerne isst. Außerdem möchten sie unbedingt noch fertig werden, denn die kommenden Tage soll es regnen. Erst so gegen 17 Uhr haben die beiden dann alles erledigt und als Belohnung soll der Grill angeworfen werden. Dirk liebt es, Gegrilltes zu schnapulieren.
Tja, wer nicht? Gibt's bei uns nämlich heute auch, wenn das Wetter mal besser wird. Aber es regnet bei uns gerade. Aber noch ist das Essen ja nicht fertig, also fragt er seine Eltern, ob er nicht noch eine Runde Rad fahren dürfte. Die Mutti erlaubte es, aber Dirk soll nicht zu lange wegbleiben. Nur eine halbe Stunde, verspricht er. Dann schwingte sich der 10-Jährige in Turnhose und Niki, also heute sagt man T-Shirt, auf sein rotes Mifa-Klapprad. Also Mifa, ich weiß nicht, sind das so typische Fahrräder gewesen bei euch damals?
Ja.
Okay,
Mifa war die Firma aus Thüringen, Schlagt mich nicht, aber ich glaube, das ist das heutige Thüringen.
Ja, und hat sich aufs Klappfahrrad gesetzt und ist davon gerauscht. Hinter der Kleingartenanlage, die sich an seine anscheinliche dörfliche Siedlung anschließt, kommen Wiesenfelder und ein paar Teiche.
Es vergehen 2 Stunden, unterdessen ist es 19 Uhr, aber Dirk ist immer noch nicht zurück. Dabei ist er eigentlich zuverlässig und pünktlich, weshalb sich die Eltern auch gleich Sorgen machen, wo er denn bleibt. Doch ein bisschen hoffen sie auch, dass er einen Freund getroffen hat und darüber einfach die Zeit vergessen. Dirks Eltern trommeln dann ein paar Freunde und einige Leute aus der Nachbarschaft zusammen und machen sich auf die Suche nach dem Jungen.
Gegen 20 Uhr schwärmen sie aus und klappern alle Orte und Stellen ab, wo sich Dirk gerne aufhält. Dirks Mutti borgt sich 3 Häuser weiter ein Fahrrad aus, um den Suchradius zu erweitern zu können. Sie sucht die Siedlung ab, findet aber keine Spur von ihrem Sohn. Fahrrad vom Nachbarn merken. Wichtig, ne? Die Eltern entscheiden sich schließlich, die Polizei einzuschalten und rufen in Pankow an. Doch da bekommen sie erst einmal gesagt, dass Pankow nicht zuständig ist. Ja, das ist ja so typisch Bürokratie. Seit dem 1. Januar 1986 sind die Stadtbezirke neu eingeteilt und demnach gehört Blankenburg nun nicht mehr zu Pankow, sondern zum Bezirk Weißensee.
Gegen 22 Uhr treffen 2 Polizisten bei der Familie ein, aber hauptsächlich ist deren Auftrag halt, die besorgten Eltern erstmal zu beruhigen. Sie werden sehen, morgen ist der Junge wieder da, heißt es halt. Dirks Vater informiert unterdessen Nachbarn und Freunde in Friedrichshain, wo die Familie eigentlich wohnt. Sie sollen Ausschau nach Dirk halten. Doch auch dort hat niemand den Jungen gesehen.
Auch am Sonntagmorgen ist Dirk noch nicht zurück. Niemand hat ihn und sein Fahrrad gesehen. Nun leitet die zuständige VP1, also die Volkspolizeiinspektion Weißensee, die Fahndung ein. Ungewöhnlich früh, aber berechtigt. Denn Dirk lief nie weg, war nie getrennt von seinen Eltern und es war einfach ungewöhnlich, dass er nicht nach Hause kam. Das Verhalten passte nicht zu dem Jungen. Er wurde als stets zuverlässig beschrieben. Die Vermutung ging dahin, dass Dirk vielleicht einen Unfall hatte und nicht nach Hause kommen konnte.
Zuerst konzentrierte sich dann die Polizei bei ihrer Suche und den Befragungen auf das Gebiet, in dem Dirk verschwunden war. Sie suchten nach ihm, befragten aber auch Nachbarn, die in der Siedlung wohnten und die, die ihre Lauben in der Kleingartensiedlung hatten. Helfer und die Schutzpolizei wurden informiert, bei der Suche zu helfen, Grund durchsucht und das Suchgebiet dann Schritt für Schritt erweitert. Bernd Marmola ist der Leiter des Sucheinsatzes.
Es regnete an diesem Sonntag ständig. Die Bemühungen werden von Stunde zu Stunde verstärkt und das Suchgebiet erst in den Norden erweitert. Dann auf die Karower Karpfenteiche, einige weitere Straßen und den Nordosten der Ortschaft an den großen Maisfeldern grenzen. Dieser steht knapp 2 Meter hoch. Bis in die späte Nacht geht die Suche, doch Dirk bleibt bis dahin spurlos verschwunden.
Noch am Sonntag entscheidet man dann daher, dafür die MUG, also die Morduntersuchungskommission, mit einzubeziehen. In Ostberlin gibt es 1986 2 davon. Normalerweise sah das Protokoll vor, dass die MUG bei vermissten Fällen erst nach 4 Tagen unterrichtet wird. In den Quellen gibt es dann unterschiedliche Angaben, ob die MUG 1 oder die MUG 2 angesprochen wurde. Die Leitung der Kripo entschied jedenfalls am Ende auf die MUG 1 und der Leiter dieser war Bernd Burris. Also wir haben 2 Bernds, weil der eigentliche Chef gerade im Urlaub war.
Auf dem VP-Revier in Berlin-Buchholz wird der Stützpunkt der MUG eingerichtet. Am Montag wird die Suche noch einmal intensiviert. Auf den alten Riesenfeldern rund um Berlin, das waren die Flächen zur Abwasserreinigung, steht 1986 vor allem Mais, der zusammen mit Feldwegen und Fahrschneisen eine Art riesiges Labyrinth bildet. Daher wird eine Entscheidung getroffen, die für die DDR sehr ungewöhnlich war. Denn auch hier mitten Polizeiböden durchaus sparsam gewirtschaftet oder haben da sparsam gewirtschaftet.
Hubschrauber wird nämlich zum Einsatz gebracht, denn die Ermittelnden hoffen sich, dass man durch diesen einen besseren Überblick wenigstens das Fahrrad oder Anhaltspunkte für eine weitere Suche finden könnte. Zitat: Heute ist es ja relativ normal, aber damals, vor fast 40 Jahren in der DDR, war so ein Einsatz schon eine außergewöhnliche Maßnahme. Aber eine, die durchaus sinnvoll erschien. Man wollte von oben einfach diese großen Felder anschauen und hoffen, zwischen diesen großen Pflanzen etwas zu entdecken. Das hat Bernd Burries erklärt.
Mittels Karten wurde genau festgelegt, welche Suchtrupps wo zum Einsatz gekommen sind und über Kleingartenanlagen sollten diese zum Einsatz kommen. Und tatsächlich konnte die Besatzung nun viel besser sehen, was sich alles im Maisfeld befand. Hier gab es nun einige Probleme. Das gesamte Gebiet konnte nicht lückenlos überflogen werden, denn riesige Stromtrassen führten ebenfalls über die Felder. Hinzu kam, wenn der Hubschrauber weiter runterging, um sich etwas näher anzusehen, wurde durch den Wind der Rotorblätter der Mais nach unten gedrückt, was sich auf dem Boden darunter unmöglich machte.
Daher wurden am Ende dennoch Suchtrupps durch den Mais geschickt, die die Felder dann Planquadrat für Planquadrat absuchten. Es gab einen exakten Plan, der genau vorgab, welche Bereiche der Felder noch einmal abgesucht werden mussten, weil der Hubschrauber eben dort nicht sicher suchen konnte. Die akkurate Planung war wichtig, denn in den Maisfeldern kann man sehr schnell und einfach die Orientierung verlieren. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Wenn man eine Vermutung hatte, der noch einmal genauer nachgegangen werden sollte, wurde das dann dem Einsatzleiter mitgeteilt und ein entsprechender Suchtrupp wurde dann zu der Stelle geschickt.
Doch die Meldung, die am meisten über den Funk kam, war Planquadrat XY, keine Vorkommnisse, denn Dirk blieb weiter verschwunden. Keine Hinweise, keine Spuren, einfach nichts. Obwohl es naheliegend war, dass Dirk in unmittelbarer Umgebung verschwunden sein musste, erweiterten die Ermittelten wieder den Suchradius. Auch der Bucher Forst wurde nun mit einbezogen. Als Orientierung für euch, heute würde man mit dem Rad fast 30 Minuten brauchen, um den Blankenburg zum Bucher Forst zu kommen. Mit dem Auto 15 Minuten. 1986 gab es dort keine ausgebauten Radwege, sondern eben Feldwege, Felder, Brachland und andere unbefestigte kleine Straßen.
Die Suche gestaltete sich trotz Hilfe des Hubschraubers als sehr mühsam. Es gab neben den Gravurteilchen noch weitere kleine. Es gab viel Unterholz, Gebüsch und unwegsames Gelände. Sogar Dirks Klasse, also 10-jährige Kinder, beteiligten sich dann an der Suche. Da will man sich nicht so ganz vorstellen, was gewesen wäre, wenn sie was gefunden hätten. Mhm. Bernd Boris beschrieb das, als die Anspannung damals enorm hoch war. Natürlich wollte niemand. Und das war mittlerweile halt die Vermutung der Polizei. Aber um in den Ermittlungen weiterzukommen, musste man halt Hinweise und Spuren finden.
Ja, anders als üblich wurden Handzettel, also Flyer, angefertigt, gedruckt und an die Bevölkerung verteilt. Es gab also eine öffentliche Suche, was normal in der DDR nicht gemacht wurde. Und die Frage nach Hinweisen gab es so auch nicht. Die Muck bekam sogar so viel Budget, dass die Handzettel im Bund drucken, gedruckt werden konnten, was die Qualität und die Aufmerksamkeit steigern sollte. Auf dem Handzettel stand eine genaue Beschreibung von Dirk, welche Kleidung er trug, wie sein Fahrrad aussah und wohin man sich, an wen man sich wenden sollte, wenn man Hinweise hat.
Es gingen auch tatsächlich Hinweise ein, die alle ernst genommen wurden. Fortschritte brachten die allerdings leider nicht. Zusätzlich zum Handzettel, der ja örtlich begrenzt war, entschied man sich dann auch in der Berliner Zeitung, etwas zu Dirks Verschwinden zu veröffentlichen. Hier wurde eine Vermisstenanzeige abgedruckt. Dass Öffentlichkeitsarbeit der Polizei durchaus Fortschritte bei Ermittlungen bringen kann, zeigt dann der Dienstag. Da ist dann schon der 9. September und am späten Abend meldet sich Herr Möslang. Der war mit seinem Sohn in den Maisfeldern unterwegs, um ein paar Maiskolben zu klauen.
Huch. Ja, und das ist auch der Grund, weshalb er sich erst am Abend meldete, denn Herr Möslang hat befürchtet, dass er dafür Ärger bekommen könnte. Am Ende ringt er sich aber durch und meldet sich bei der Polizei. Sein Sohn und er haben im Maisfeld westlich der Buchener Straße ein rotes Klappfahrrad gefunden, genauso eins, wie in der Berliner Zeitung abgebildet war. Zugegeben, Mifa-Klappräder sind in Rot, waren kein seltener Anblick in den 80er Jahren der DDR, allerdings lagen sie selten in Maisfeldern. Ja, das passt wohl auch nicht.
Herr Möslang war sogar so umsichtig, rund um den Fundort weder etwas anzufassen noch zu verändern, noch direkt zum Fahrer zu gehen, weil er nichts verändern wollte und keine Spuren verderben. Also der war schon, sagen wir mal, umsichtig. Er hatte ja gelesen, dass im Zusammenhang mit dem Fahrrad ein vermisster Junge gesucht wird. Es gab im Übrigen keinen Ärger für den Maisklau, weil Herr Möslang den entscheidenden Fund gemacht hatte.
Gegen 21 Uhr, ca. 85 Meter von der Straße entfernt im Suchgebiet, war eigentlich schon die Tage zuvor, alles abgeschnitten hat, fand die Polizei das Fahrrad von Dirk. Und nur wenige Meter weiter weg fand man dann auch den 10-jährigen Jungen. Er ist tot. Eine erste Untersuchung ergibt, dass der Junge keine Verletzungen von einem Unfall erlegen sein kann. Die böse Vorahnung und auch Gewissheit, auch wenn es noch keine offizielle Identifizierung erfolgte. Die Kleidung und die Personenbeschreibung stimmen mit dem gefundenen toten Jungen überein.
Er liegt auf dem Bauch, sein Kopf wurde mit einem harten Gegenstand zertrümmert. Der zuständige Gerichtsmediziner trifft relativ schnell ein. Er bestätigt die Vermutung der Kriminalpolizei, dass der Junge wohl schon am Tag seines Verschwindens, also am 6. September, getötet wurde. Eine Art Stanzmarke an seinem Kopf deutet darauf hin, dass er mit einer Art Eisenrohr erschlagen wurde. Ein aufgrund der Witterungsbedingungen kurzer Blick auf den Oberkörper des Jungen und dessen Verletzungen deutet auf eine Rippenserienfraktur hin.
Die Fundstelle wird daraufhin weiträumig abgesperrt. Ein extra Zug der Bereitschaftspolizei, also das sind ca. 20 bis 35 Personen, wird bestellt. Diese sollen sich rund um die Absperrung verteilen und darauf achten, dass niemand unbefugtes Zutritt hat. Die Ermittelten haben allerdings drei neue Probleme. Es ist, wie beschrieben, schon sehr spät und fast stockdunkel. Zwar kann man Lichter aufstellen, allerdings eine genaue Fundortuntersuchung mit den wenigen Leuchten ist nicht besonders effizient zu dieser Zeit.
Die Kriminaltechnik befürchtet mehr Schaden als Nutzen anzurichten und die Kriminaltechnik an sich ist ein weiteres Problem, da nämlich durch die Umstrukturierung der Berliner Polizei nun nicht mehr jede MUG eine eigene Kriminaltechnik hat, sondern ein KT-Team für alle Bereiche zuständig ist. Damit hat man zwar sehr gut ausgebildete Kriminaltechniker, allerdings eben auch das Problem, dass diese nicht an mehreren Orten und Fällen gleichzeitig arbeiten können.
Es dauerte länger, bis die KT vor Ort ist, als es vorher die Norm war. Das dritte Problem, es regnete stark. Schon die letzten Tage waren regnerisch und auch an diesem Abend schüttete es. Allerdings holen sich die Leiter Informationen vom Flughafen Berlin-Schönefeld und laut deren Wettervorhersage soll es über die Nacht keine weiteren Schauer geben. Eine Entscheidung muss her, wie weiter fortgefahren werden soll. Die leitenden Berater beraten sich. Nach langer Diskussion legen sie fest, mit den Untersuchungen bis zum nächsten Morgen zu warten, um dafür als alles akribisch auseinanderzunehmen zu können und auch die Eltern noch zu informieren.
Noch nicht. Also, sie haben sie noch nicht informiert. Auch wenn dies bedeutete, dem Täter einen weiteren Zeitvorsprung zu geben und die Möglichkeit bestand, dass der Fundort halt nicht der Tatort sein könnte und damit die erhofften Hinweise ausbleiben könnten. Bernd Boris, das ist nur der Leiter der MUG, traf dann dennoch die Entscheidung und Bernd Marmola, Leitungsdienst der Berliner Kripo, unterstützte ihn dabei. Zitat Bernd Boris: Es ging ja auch darum, nicht die Spuren zu vernichten, die der Täter bei der Annäherung oder beim Abgang vom Tatort dort gesetzt hat. Wir reden tatsächlich von einem toten Kind, aber nach Möglichkeit wollten wir das ja in die Tat aufklären, den Täter ermitteln und das funktioniert halt nur mit einer fundierten, akribischen Tatortarbeit.
Ja, die Berliner Polizeiführung hingegen war überhaupt nicht damit einverstanden, dass die Nacht verstreichen sollte, ohne die Eltern zu informieren. Aber bereits mit den Untersuchungen vor Ort sollte angefangen werden. Bernd Marmola bekam einiges an Ärger für seine Zusammenarbeit mit Bernd Boris. Die Führungskräfte, die sich dagegen aussprachen, waren interessanterweise keine Befürworter der Kriminaltechnik und sie kannten sich auch nicht mit kriminalstatistischen Ermittlungen aus. Dennoch, es blieb dabei, die Arbeiten werden erst am nächsten Morgen aufgenommen.
Über Nacht haben sich die Kriminaltechniker des Präsidiums und des Instituts vorbereitet und alles zusammengestellt, was sie dann für die Untersuchung benötigen. Ein genauer Plan wurde aufgestellt und ohne die ging sowieso nichts. Unter den Experten sind Biologen, Chemiker und Trassologen. Die Trassologie ist die Lehre von Formspuren, also es werden zum Beispiel Objekte untersucht und ob deren Form oder Teile davon durch eine Einwirkung X verändert wurden. Also Eindruck- oder Abdruckspuren, Gleitspuren, Ziehspuren und dergleichen.
Ja, der Fundort wird dann komplett analysiert, fotografiert und alles, was eine Spur sein könnte oder auch nicht, wird gesichert, unter anderem anderen Faserspuren. Außerdem wurden Schuhabdrücke gefunden, die so hofften, die Ermittlungen vom Täter stammen könnten. Die Einsatzkräfte vor Ort durften nur ausgewiesene und festgelegte Wege benutzen und die gefundenen Abdrücke lagen außerhalb des erlaubten Pfades.
Unterdessen war aber auch eine Spezialkommission des MFS eingetroffen, also des Ministeriums für Staatssicherheit, um die sich ebenfalls jemand kümmern musste. Bernd Boris hatte die Ehre, Ehre, bitte in Anführungsstrichen, die Berichte und die Informationen mit den korrekten und gut überlegten Formulierungen zur Verfügung zu stellen. Ein erster Bericht ging an Günter Schabowski, den ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung in Berlin. Also an so Berichte kann ich mich auch erinnern. Die hat nämlich mein alter Herr für Bausachen geschrieben und da wurden bei uns ganze Urlaube verschoben, weil da irgendein Komma nicht so sein war, wie es sein sollte und dann muss korrigiert werden konnte. Also so ungefähr könnt ihr euch das dann da vorstellen, nur noch ein bisschen extremer.
Ja, als alle notwendigen Aufnahmen und Untersuchungen rund um den toten Jungen abgeschlossen sind, wird er in die Gerichtsmedizin gebracht. Zum einen natürlich für die Obduktion, zum anderen muss noch bestätigt werden, dass es sich um Dirk handelt. Dafür werden noch vor der gerichtsmedizinischen Untersuchung die Eltern einbestellt, die dann halt bestätigen müssen, dass es ihr kleiner Junge ist.
Am Fundort werden unterdessen noch einige andere Dinge sichergestellt. Zum einen ein 2 Meter langes, 4,5 Zentimeter starkes Stahlrohr, dessen Abdruck zu der Standsmarke an Dirks Kopf passt, weshalb zunächst die Vermutung vorherrscht, dass es sich um die Tatwaffe handelt. Der Täter scheint es vor Ort gefunden zu haben. In der Umgebung gab es nämlich tatsächlich Entwässerungsarbeiten. Ihr erinnert euch, wo jetzt Mais steht, waren zuvor Rieselfelder für Berlins Abwasser. Dennoch ist es noch nicht 100% sicher, ob der Fundort auch der Tatort ist. Diese Untersuchung wird man erst vornehmen, wenn alles wieder dunkel ist.
Die Gerichtsmedizin bestätigt die Vermutung der Polizei nun offiziell, es handelt sich um einen Tötungsdelikt. Ein Unfall wird ausgeschlossen. Dirk wird zuerst stark gewürgt und dann mit einem schweren Objekt, einem runden Querschnitt, erschlagen. Seine Schädeldecke ist mehrfach gebrochen und auch andere Knochen wurden mit einem stumpfen Gegenstand beschädigt. Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch gibt es aber nicht. Allerdings konnte er auch nicht komplett ausgeschlossen werden.
Zurück am Fundort ist es mittlerweile wieder dunkel und die Kriminaltechniker setzen nun Luminol ein, um mögliche Blutspuren zu finden. Ihr wisst, es hatte inzwischen dem 6. und dem 9. September ziemlich viel geregnet. Die Chemikalie wird versprüht und das Maisfeld rund um den Fundort von Dirk leuchtet geradezu blau auf, als es mit UV-Licht angestrahlt wird. Die umstehenden Maispflanzen sind mit Blutspuren übersät. Eine Blutspritzanalyse ergibt dann, dass viele Spritzer vom Schwingen des Stahlrohrs stammen, als der Täter immer wieder zuschlug. Auch auf dem Boden rund um den Fundort werden Blutspuren gefunden. Daraus schließen dann die Ermittelnden, dass der Fundort auch der Tatort ist.
Daraus wiederum ergibt sich die Frage, wie konnte die Leiche von den Suchtrupps übersehen werden, wo doch jeder Quadratmeter akribisch abgesucht wurde. Der Hubschrauber war über diese Stelle nicht geflogen, da hier die Stromleitungen verlaufen sind. Also hat man erzählt, dass die sehr viel verteilt waren über den Maisfeldern. Aber die Bodensuche hätten den Jungen finden müssen, wenn so gesucht worden wäre, wie es man hätte machen sollen. Bis heute ärgert man sich über diese Ermittlungspanne und der Ermittlungsleiter, ja, der fand das halt nicht so toll.
Aufgrund der Tatsache, dass nun feststeht, dass sich beim Todesfall um einen Mord handelt, wird nun eine weitere Untersuchungskommission gegründet. Diese kommen aus dem eigentlich Zuständigkeitsbereich. Bernd Boris ist, aus heutiger Sicht vielleicht etwas seltsam wirkend, nicht glücklich, dass nun noch mehr Menschen an dem Fall arbeiten. Seiner Meinung nach sind zu viele Menschen, die im gleichen Fall ermitteln, nicht gut, denn nicht alle waren damals motiviert und engagiert genug für diese Arbeit. Der Stützpunkt wird nun in Pankow eingerichtet.
Trotz aller Untersuchungen der Kriminaltechnik wurden keine Spuren gefunden, die Hinweise auf einen möglichen Täter gaben. Bernd Boris und sein Team gingen zunächst davon aus, dass der Täter aus dem unmittelbaren Umfeld von Dirk kommen musste. Daher wurde das Wohngebiet bei den Kleingartenanlagen, die Dauerbewohner wie auch die Wochenendnutzer genau untersucht und befragt. Die Kriminaltechnik ging sogar so weit, alle umliegenden Gebiete auf Spurenhinweise zu untersuchen. Wieder wurde ein Plan aufgestellt, nach diesem alle Bewohner, ob Fest oder Besucher, nacheinander befragt werden wurden.
Ergebnisse oder wenigstens Hinweise ergaben die Befragung aber nicht. Niemand hatte Dirk an diesem Abend gesehen. Zu allen Befragungen wurden dennoch Protokolle angefertigt. Das heißt, in kürzester Zeit entstand ein riesiger Aktenberg und in den 80ern wurden diese Protokolle maximal mit Schreibmaschine getippt. Auf einen Computer so wie wir es heute kennen, konnte die Polizei noch nicht zurückgreifen. Allerdings gab es tatsächlich Datenanalysten, die bereits mit Computer arbeiten. Sie erstellen dann eine Zeitleiste aus den Protokollen und versuchten, Verbindungen zwischen den Opfern und möglichen Tätern aus den Protokollen herauszulesen, die natürlich erst einmal in Anführungsstrichen digitalisiert werden mussten. Damals alles noch Handarbeit bei der Eingabe in den Computer und das entsprechende Programm.
Parallel dazu überprüfte man auch bekannte Sexualstraftäter aus Pankow, Weißensee sowie der näheren Umgebung. Denn die Ermittelnden hatten zwei Arbeitstheorien. Entweder war die Tötung an sich sexuell und damit sadistisch, oder der Täter hatte vor, den Jungen sexuell zu missbrauchen, kam aber nicht mehr dazu, weil er zu viel Gegenwehr bekam. Es vergehen mehrere Wochen intensiver Suche nach einem möglichen Täter im Umfeld von Blankenburg. Dann wird der Suchradius noch einmal erweitert. Auch Angler der umliegenden Teiche werden in die Ermittlungen mit einbezogen, sowie Hundebesitzer, die in der Nähe des befindlichen Hundeübungsplatzes waren.
In Buch gibt es außerdem eine Klinik mit einer psychiatrischen Abteilung und auch die Patienten schaut sich die Polizei genau an. Denn nachdem der eigentliche Abteilungsleiter Probel aus dem Urlaub zurückkommt und wieder übernimmt, verwirft er den Ansatz, dass der Täter aus der unmittelbaren Umgebung kommen könnte, komplett. Bernd Boris kann ihn nicht überzeugen, das Nahfeld der Wohnung oder der Datsche weiter im Auge zu behalten.
Hast du eigentlich das Buch gelesen?
Ja, das war ja meine Hauptquelle, wie das unten auch steht.
Hattest du das oder hast du es dir besorgt?
Das Buch, wo der Fall drin ist, habe ich aus einer Bücherbox. Ich stöbere da gerne mal rum und da gibt es das.
Ah, cool. Ja. Fast täglich mussten die Leitenden ermitteln zum Report bei der PDVP, also dem Präsidium der Volkspolizei, antreten. Doch Monate vergehen, ohne dass die Mucks auch nur einen Ermittlungsansatz finden, und das ist das Einzige, was sie berichten können. Am 13. August 1987, also fast ein Jahr später, wird das Verfahren wegen Mordes gegen Unbekannt vorerst mal eingestellt und die erweiterte MUG aufgelöst. Der Stützpunkt vor Ort aufgegeben. Nun wird wieder vom Alexanderplatz aus ermittelt.
Am 29. November 1987 ist der 12-jährige Sandro mit seinem Fahrrad unterwegs, denn das Wetter lädt einfach ein wenig draußen herumzukrusen. Und das bisschen Wind stört den Jungen mit dem Blondschopf nicht. Es ist Adventssonntag und daher sind nicht gerade viele Menschen rund um die Kleingärten in Blankenburg unterwegs. Auf der Lakebrücke trifft Sandro einen anderen Jungen, der nur ein paar Jahre älter ist als er selbst. Dieser begrüßt Sandro und ruft ihm zu, ob er ihm die Zeit sagen könnte.
Der alte Junge ist groß, schlank und trägt eine Brille und wirkt unglaublich sympathisch. Sandro fährt weiter, der andere hinterher. Er sagt, er sucht nach den Karpfenteichen und ob er ihm nicht den Weg beschreiben könnte. Sandro erinnert sich an den getöteten Jungen vor einem Jahr und auch an die Vorträge seiner Mutter, nicht mit fremden Männern mitzugehen. Aber der Junge, der da neben ihm am Rad fährt, ist ja kein Mann. Sandro schätzt ihn auf 19 und das ist ja nicht so, der ist ja nicht so viel älter und er wirkt auch gar nicht gefährlich.
Außerdem kommen sie an den Schienen vorbei, wenn sie zu den Teichen fahren, und Sandro liebt Trainspotting. Also beschließt er, dem anderen den Weg zu den Karpfenzeichen zu zeigen, anstatt ihn zu beschreiben. Es ist ein ganzes Stück nach Norden, dann am Bahnübergang hält Sandro an, denn der Zug nach Basdorf müsste eigentlich gleich kommen. Zitat: Lass uns auf den Zug warten, sagt Sandro. Ich will sehen, wie viel Verspätung er heute wieder hat. Grinst er den anderen an. Der andere wartet mit ihm ein Weilchen, vom Zug ist aber weder was zu hören noch zu sehen. Dann fängt er an zu drängeln, ob sie nicht endlich weiterfahren können. Beiläufig stellt er sich vor als: Ach übrigens, ich bin Heiko.
Heiko geduldete sich noch ein paar Minuten, dann drängt er Sandro wieder, doch weiterzufahren, und der willigte dann ein. Der Zug hat heute wohl einiges an Verspätung. Hinter dem Bahnübergang biegen die beiden auf einen Waldweg nach links ab. Heiko meint, er will sehen, ob dort hinten nicht auch ein Teich ist. Obwohl das gar nicht der Weg zu den Teichen ist, fährt Sandro hinterher. Der Wind saust ihm um die Ohren. Sie kommen in ein kleines Nadelwäldchen und stellen dort ihre Räder an einem Baum ab. Heiko schreit voran und Sandro kommt langsam nach. Langsam alles ziemlich komisch vor. Er hat sein Taschenmesser dabei und nimmt es vorsichtshalber einmal aus seiner Hosentasche und steckt es aufgeklappt in seinen Ärmel. Dann erklärt er: Hier ist kein See. Ich gehe jetzt nach Hause.
Gerade als er das sagt, nimmt Heiko seine Brille ab und legt diese auf einen Baumstumpf. Sandro dreht sich dennoch um und geht zurück zu seinem Fahrrad, kommt aber nicht weit, denn von hinten rennt Heiko ihn um und reißt ihn zu Boden. Dann ruft er: "So, jetzt habe ich dich." Sandro setzt sich energisch zur Wehr und versucht sich sein Messer zu verteidigen, trifft Heiko aber nicht damit. Dafür kratzt und beißt er sein Gegenüber so gut er kann.
Der ältere Junge hat Sandro unterschätzt, weil er schmal ist. Heiko versucht, Sandro zu würgen und um seine Gegenwehr zu brechen, tritt er ihm gegen die Schenkel und zwischen die Beine. Doch Sandro gibt nicht klein bei, schreit erst um Hilfe, auch nachdem der andere ihm sein eigenes Messer an den Hals, am Hals verletzte. Doch niemand hört Sandro, auch weil der Zug, auf den er gewartet hatte, gerade jetzt vorbeifährt. Er kann sich dennoch kurz losreißen und loslaufen, aber schon nach 20 Metern hat Heiko ihn wieder eingeholt und setzt sich auf seinen Brustkorb.
Dann ändert Sandro seine Taktik und schreit seinen Angreifer an: "Sag mal, spinnst du? Was soll denn das denn?" Und das wiederholt er. Sandro fragt seinen Peiniger immer wieder: "Warum willst du mich umbringen? Warum ich?" Während dieser versucht, ihn zu würgen. Und dann passiert etwas, womit wo beide nicht rechnen. Heiko lässt von Sandro ab.
Sandro gelingt es erneut, sich loszureißen, aber er ist wie gelähmt vor Angst und schafft es nicht, davonzulaufen. Er setzt sich einfach auf den Boden, schaut Heiko an und stellt erneut seine Frage: "Warum ich? Ich will nicht. Warum willst du mich umbringen? Tu das nicht."
Heiko bleibt tatsächlich stehen und geht nicht mehr auf Sandro los. Er beobachtet den verängstigten Jungen aus den Augenwinkeln, das Messer noch in der Hand. Neben ihm liegt ein dicker Ast, dick wie ein Stahlrohr. Dann sagt er: "Ich habe vor einem Jahr schon einmal einen Jungen umgebracht, den Dirk. Von dem hat doch dann die ganze Welt gesprochen. Ich mache mit dir kurzen Prozess." Heiko stottert, während er das sagt. Sandro bricht in Tränen aus. Er will nicht wie der andere Junge erschlagen werden oder überhaupt sterben.
Aber statt Sandro anzugreifen, beginnt Heiko zu reden. Er erzählt ihm alles. Er ist homosexuell veranlagt, nicht weiter schlimm, aber dass er auf kleine, zarte, blonde Jungs stehen würde, dass er sich dann nicht zügeln könnte und sozusagen die Kontrolle verliert. Er sei erst vor kurzem nach Blankenburg umgezogen. In den Akten steht später, dass er Sandro eine Art Lebensbeichte erzählt hat. Dann sagte er zu Sandro: "Bring mich zur Polizei, das muss aufhören."
Beide sind blutverschmiert. Dennoch, sie sammeln erst Heikos Brille ein, dann gehen sie zu den Fahrrädern. Aber Sandro besteht darauf, dass sie zum Polizeirevier laufen, nicht mit dem Rad fahren. Das schieben beide für 6 Kilometer, denn dort in Berlin-Buchholz ist die nächstgelegene Dienststelle. Sie laufen an diesem Adventssonntag über eine Stunde gemeinsam, blutverschmiert, dreckig und zerkratzt, ohne dass sie von jemandem aufgehalten werden.
Sie kommen gemeinsam an dem Feld und der Stelle vorbei, wo vor einem Jahr zuvor ein toter Junge namens Dirk im Maisfeld gefunden wurde. Sie bleiben kurz stehen, schauen auf die Stelle, reden nicht und gehen dann weiter. Gemeinsam betreten sie gegen 16 Uhr das Polizeirevier in Buchholz. Ihre Räder haben sie an die Hauswand gelehnt.
Der diensthabende Polizist hört sich die Geschichte der beiden an und lässt sich seinen Entsetzen nach außen nicht ansehen. Sandro hat sich in höchste Gefahr begeben, als er bei Heiko blieb, um ihn zur Polizei zu bringen. Wenn der Ältere es sich anders überlegt hätte, dann wäre Sandro das zweite Opfer gewesen. Aber er spricht dies alles nicht laut aus, sondern versorgt Sandros Wunden so gut es geht, lässt die Jungs reden und verständigt nebenbei dann die Kripo in Berlin.
Auch ein Arzt wird gerufen, der sich Sandros Verletzung ansieht und diese protokolliert. Kratz- und Schürfwunden an den Händen und Schultern, Würgemale am Hals, eine Stichverletzung aber zum Glück nur oberflächlich. Die ersten Vernehmungen offenbaren bereits Schockierendes, also zumindest im Sinne der Ermittlung. Vielleicht erinnert ihr euch, Dirks Mutter lieh sich am Abend seines Verschwindens ein Fahrrad in der Nachbarschaft aus, bei den nahe wohnenden Nachbarn. Und das war Heikos Familie.
Die Polizei klopfte in den folgenden Tagen auch an die Tür der Familie, um ihre Befragung durchzuführen. Es war Heiko, der öffnete und den Polizisten sagte, seine Eltern seien nicht daheim. Niemand kehrte je zurück, um die Befragung noch durchzuführen, obwohl das Protokoll nie ausgefüllt wurde. Keinem fiel die Lücke auf, auch nicht bei der späteren Datenaufnahme in den Computer. Keiner dachte darüber nach, dass die Nachbarn Heiko als verklemmt und als komischen Kauz beschrieben hatten. Die beiden Beamten machten keinen Vermerk, der darauf verwies, dass man Heiko und seine Familie noch einmal genauer ansehen sollte.
Auch wenn es natürlich nichts ändert, wollen wir zumindest festhalten, dass die ursprünglichen Ermittlungsansätze der MUG-Leitenden korrekt waren. Der Täter war in der unmittelbaren Nachbarschaft zu suchen. Es war kein Fremder auf der Durchreise oder jemand, der weiter weg, zum Beispiel in Berlin zu Hause war.
Heiko war allerdings weder vorbestraft noch je auffällig geworden. Allerdings fragten sich die Ermittler, ob er nicht schon gleich gestanden hätte, wenn er damals befragt worden wäre. So hätte man den Täter schon viel früher gehabt und Sandro die seelischen Wunden ersparen können. Der 19-Jährige gesteht den Mord an Dirk vollumfänglich und auch den versuchten Mord an Sandro.
Beides bereits in den ersten Befragungen, ohne dass die Kripo Druck ausüben musste. Er hat Täterwissen, was in keiner öffentlichen Quelle zugänglich war, und bestätigte einige Theorien, die die Ermittler aufgestellt hatten. Heiko betonte noch einmal, dass er wollte, dass es aufhörte, und daher sei er nicht einmal auf die Idee gekommen, Sandro doch noch einmal anzugreifen oder zu fliehen, obwohl der Weg zur Polizei so weit war.
Zu seinen Motiven trifft er folgende Aussagen. Mädchen und Frauen haben ihm nichts bedeutet, aber junge, blonde, zierliche Knaben, von denen fühlte er sich extrem angezogen, geradezu zwanghaft. Auf Dirk hatte er schon lange ein Auge geworfen. Schließlich war die Datsche seiner Familie nur 3 Grundstücke von seinem Elternhaus entfernt. Die beiden kannten sich vom Sehen und Heiko fragte Dirk an diesem Abend, ob sie nicht gemeinsam ein wenig Fahrrad fahren wollten.
Im Maisfeld wagte Heiko von Annäherungsversuchen, doch Dirk lehnte ab und stieß den älteren Jungen von sich. Auch Dirk leistete heftigen Widerstand, doch als Heiko ihn zu würgen anfing, verließ den 10-Jährigen die Kräfte. Er fiel zu Boden, Heiko war über ihm und würgte ihn weiter. Alles so weit, wie die Gerichtsmedizin es auch vermutet hatte. Dann nahm er das Stahlrohr, das dort zufällig lag, und obwohl Dirk bereits nicht mehr bei Bewusstsein war, schlug er mehrfach heftig auf seinen Kopf und Körper ein.
Bei der Vernehmung schließen die Ermittler zunächst, dass es sich um eine Verdunklungstat handelte. Also mit dem Mord wollte Heiko den sexuellen Übergriff verdecken und sicherstellen, dass Dirk niemandem etwas sagt. Allerdings finden später auch noch forensisch-psychiatrische Explorationen statt und die ergeben ein etwas anderes Bild. Denn Heikos sexuelle Fantasien und Motive beinhalten durchaus sadistische Triebrichtungen.
Die Angst, die sein Opfer zeigte, die Verzweiflung in den Augen, die Todesqual seines Opfers, das alles stimulierte ihn sexuell. Am Ende brachte nur das schlechte Gewissen Heiko dazu, sich nach seinem misslungenen zweiten Übergriff der Polizei zu stellen. Trotz des Geständnisses gab es für spätere Lehrzwecke eine Tatortkonstruktion. Wie damals üblich wurde der Täter selbst dazu aufgefordert, die Tat noch einmal nachzustellen, so dass diese auf Video aufgezeichnet werden konnte. Dabei geriet Heiko so in Rage, dass er mit dem Eisenrohr die am Boden liegende Puppe komplett zerstörte. Alle Anwesenden konnten beobachten, wie er während er zuschlug, immer mehr in einen Rausch verfiel und nicht mehr aufhören konnte.
Beim anschließenden Gerichtsverfahren 1988, was ein komplett richtiges war, denn alle Zeugen wurden gehört, Beweismittel vorgetragen, Ermittelnde vorgenommen, also kein Schauprozess, wie es manchmal gab, wurde Heiko von dem vollzogenen Mord und für den versuchten Mord zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt, allerdings mit anschließender Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Im Juni 1991, also nach dem Mauerfall, kommt dieses Urteil noch einmal auf den Prüfstand. Anders als bei anderen fragwürdigen Fällen, bei denen die Straftäter wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, obwohl sie rechtmäßig verurteilt wurden, waren und damit ihre Mordserie wieder aufnehmen konnten, entschieden die Richter in diesem Fall am Landgericht nach einem erneuten Verfahren, dass Heiko nach seiner Haftstrafe in eine psychiatrische Klinik überstellt werden soll.
Dort ist er bis 2011, dann wird er auf Bewährung entlassen. Insgesamt war er 23 Jahre in Gewahrsam und unter therapeutischer Betreuung. Außerdem ließ er sich kastrieren und nahm bis 2016 Medikamente, die seinen Sexualtrieb unterdrückten. So war er für seine Bewährung vorgeschrieben, die ebenfalls 2016 endete. Bis heute ist Heiko nicht wieder auffällig geworden.
Sandro hat mit seinem Mut nicht nur sich selbst und andere mögliche Opfer gerettet. Zum Dank und als Anerkennung bekam er 1987 übrigens von der Polizei ein niegelnagelneues Fahrrad, denn die Ermittelnden hatten gesehen, dass seins schon fast auseinanderfiel. Und weil er ja so gern Rad fuhr und sich den Wind um die Ohren sausen ließ, erschien es das Mindeste für die leitenden Ermittler. Und das war der Fall.
Ja. Und ihr habt es nicht mitgekriegt, hier war völliges Chaos. Akku leer, vom MacBook und ach, Software wieder nicht gestartet. Also das, ich hoffe, ich kriege das alles sauber zusammengeschnitten. Ja, ein wirklich interessanter Fall. Ja, grausam, mysteriös, wie so oft in unseren Fällen. Ja, grausam und mysteriös ist auch jetzt zum Ende unseres Falls unser Krimi-Rätsel. Lauscht mal, was ich für euch habe. In einer regnerischen Nacht im Oktober 1970 landet ein mysteriöser Brief auf dem Schreibtisch von einem Detective in San Francisco. Absender anonym. Inhalte: verstörte, chiffriertes Schreiben und ein handgezeichneter Kreis mit einem Kreuz. Zwei Wochen später folgte ein zweiter Brief, diesmal mit Details zu einem Mord, der noch nicht in den Nachrichten war. Und der Detective denkt, okay, der Täter will spielen. Ein total einfaches Rätsel, aber einfach mal, damit ihr euch mal ein bisschen beschäftigt mit uns und mit unseren Krimi-Rätseln beschäftigt, ja, gerne in die Kommentare, gerne Instagram, gerne auf Mastodon, aber schreibt uns auch, ob ihr noch lebt und wie gesagt, ob ihr schon zerstückelt seid oder nicht. Kannst du den Fall schon lösen?
Ja, aber wenn ich das tue, dann ist er schlecht und dann hast du noch mehr zum Schneiden.
Ja, es soll ja nicht schwer sein. Ich habe mal was ganz Einfaches genommen, ne?
Genau, nee, ist ja nett.
So, alles klar. An dieser Stelle sage ich vielen Dank und macht's gut bis zum nächsten Mal. Und wie immer hat die Heiki das letzte Wort mit ihrem schönen, lustigen, nein, lustig ist es nicht, mit ihrem, was sagst du immer?
Schlechtes, genau, ich versuche ja unseren schönen Abschlusssatz zu etablieren, der da heißt, denkt dran, bleibt legal und sauber, denn im Gefängnis gibt's miserables WLAN. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Case closed.